Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schwere Vorwürfe an den Kapitän des Kreuzfahrtschiffes. Er habe vor und nach der Havarie Fehler gemacht, sagt die Reederei. Betrugsvorwürfe an die Führung Kasachstans. Sie habe bei den Wahlen schmutzige Methoden angewendet, sagt die Opposition. Fliegerinnen und Fliegerinnen aus den Philippinen in Schweizer Spitälern. Eine schlechte Idee gegen den Personalmangel, findet die Organisation Medicus Mundi. Und gigantischer Zigarettendeal vor Bundesstrafgericht. Es geht um Steuerdelikte, Geldwäscherei und Schmuggel. Ziehen Sie sich warm an heute, es ist eiskalt draußen. Heute Morgen mit Hans in Eichen und zunächst jetzt Regula Siegfried, sie hat die Nachrichten.
In Italien belastet das Kreuzfahrtunternehmen Costa Crociere den Kapitän des Unglücksschiffes. Dieser habe womöglich das Schiff zu nahe an die Insel herangesteuert und die Lage nach dem Auflaufen der Costa Concordia auf den Felsen falsch eingeschätzt. Er und sein erster Offizier sind wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Von den über 4000 Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes gelten noch ein Dutzend als vermisst. 5 Todesopfer wurden geborgen. Eine niederländische Bergungsfirma soll die Öltanks leer pumpen. 5 Kilometer vor der albanischen Hafenstadt Durres ist ein Tanker gesunken. 2 Mitglieder der Besatzung kamen ums Leben. Der kleinere Tanker hatte zuvor 3000 Tonnen Treibstoff entladen. Weshalb er später sank, ist nicht klar. Vor der Küste Südirlands sank ein Schleppschiff, weil es vermutlich auf Felsen aufgefahren war. 5 Männer werden vermisst. In Kasachstan kann die Regierungspartei nach den Parlamentswahlen mit über 80% der Stimmen rechnen. Das haben Nachwahlbefragungen ergeben. In dem zentralasiatischen Land waren Oppositionsparteien, die der Regierungspartei hätten gefährlich werden können, bereits vor der Wahl ausgeschlossen worden. Die Opposition wirft dem Regime zudem Wahlbetrug vor. Eine defekte russische Raumsonde ist in die Erdatmosphäre eingetreten und nur teilweise verglüht. Trümmer der Sonde stürzten in den Pazifik. Die tonnenschwere Marssonde flog nach ihrem Fehlstart im November nicht in die gewünschte Richtung, sondern kreiste immer enger um die Erde. Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde sollten die Giftstoffe im Treibstofftank und das radioaktive Kobalt verbrannt oder verglüht sein. Eishockey. Davos hat Freiburg vom 2. Tabellenplatz verdrängt. Davos gewann gegen die ZSC Lions 4:1 und Genf verlor gegen Lugano 2:3. Die Schweizer Handballnationalmannschaft wird nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen können. Im Ausscheidungsspiel gegen Litauen erreichten die Schweizer auswärts bloß ein Unentschieden 24:24. In Asien sind die Aktienmärkte nach der Herabstufung von 9 Ländern der Eurozone mit leichten Verlusten von rund 1% in die Woche gestartet. Der Euro fiel gegenüber dem japanischen Yen auf den tiefsten Stand seit 11 Jahren. Und hier die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.374 Punkten, minus 1,5%. Der Dollar wird zu 95 Rappen 48 gehandelt, der Euro zu 1.20.72 beziehungsweise zu 1.26.46. Und das Wetter heute Montag, viel Sonnenschein, Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder am Vormittag, im Norden mit Bise um 1 Grad, im Süden etwa 5 Grad.
Heute Morgen 6.04 Uhr. An der Küste der Toskana durchsuchen Taucher der italienischen Marine im gestrandeten Kreuzfahrtschiff Kabine um Kabine. Ein gefährliches Unterfangen, denn die Costa Concordia könnte jederzeit in tiefere Gewässer sinken. Von den über 4000 Menschen an Bord wurden bisher 5 tot gefunden, 15 werden noch vermisst. Ob darunter auch Schweizer sind, ist offen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Taucher fanden gestern die sogenannte Blackbox, jenes Gerät, das sämtliche Gespräche auf der Kommandobrücke aufnimmt und die Manöver registriert. Von diesem Gerät erwarten sich die Ermittler Aufschluss über den Unfallhergang. Immer mehr verdichtet sich die Gewissheit, dass der Kapitän vor und während der Kenterung grobe Fehler begangen hat. Francesco Verusio, ermittelnder Staatsanwalt in Grosseto.
Praticamente è arrivato circa 150 metri dalla costa. È stata veramente una manovra molto azzardata.
Der Kapitän habe sich mit dem Schiff bis auf 150 Meter der kleinen Insel Giglio angenähert, was viel zu nah und riskant gewesen sei, sagte Francesco Verusio im italienischen Radio. Der Kapitän und ein weiteres Mitglied der Kommandobrücke sind wegen mutmaßlicher Fehlmanöver verhaftet worden. Dem Kapitän wird zudem vorgeworfen, sich schon 2 Stunden nach der Kenterung ans sichere Land gebracht zu haben, anstatt bis zur Evakuierung des letzten Passagiers auf dem Schiff auszuharren. Zudem soll er über 1 Stunde zugewartet haben, bis er den Befehl zur Evakuierung gegeben habe. Die Kreuzfahrtgesellschaft hat sich inzwischen von ihrem Kapitän distanziert. Dieser habe ganz offensichtlich nicht nach den üblichen Regeln der Gesellschaft gehandelt. Das Kreuzfahrtschiff mit über 4.200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern war am Freitagabend von einem Felsen vor der Insel Giglio förmlich aufgeschlitzt worden und legte sich in der Folge auf die Seite. Passagiere berichteten im italienischen Fernsehen von überforderten Besatzungsmitgliedern, die die Evakuierung nicht richtig durchgeführt hätten.
In der zentralasiatischen Republik Kasachstan haben 9 Millionen Wahlberechtigte ein neues Parlament bestimmt. Bisher regierte die Partei des autoritär regierenden Präsidenten Nazarbayev Kasachstan im Alleingang. Nach ersten Nachwahlbefragungen deutet jetzt alles darauf hin, dass eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Partei ins Parlament einzieht. Frage jetzt an unseren Russland-Korrespondenten Peter Gisling in Moskau. Sind das erste Zeichen einer gewissen Öffnung?
Nein, es ging bei diesem Urnengang gestern Sonntag dann auch wirklich nur um politische Kosmetik. Es ging darum, eine Öffnung zu imitieren. Neu werden, wie gesagt, neben Vertretern der Regierungspartei entweder ein paar Abgeordnete der regierungsnahen Partei Nur Otan oder und eventuell auch der kaum oppositionellen kommunistischen Volkspartei im kasachischen Parlament sitzen. Die wirkliche Opposition im Land ist nämlich bereits vor dem Urnengang von der Wahl ausgeschlossen worden. Sie durfte entweder, wie die grüne Partei Ruchaniat, gar nicht teilnehmen oder einzelnen Spitzenkandidaten wie beispielsweise dem landesweit äußerst prominenten Sozialdemokraten Bulat Abilov wurde die Teilnahme an der Wahl zum Vornherein untersagt.
Da erstaunt es nicht, dass die Opposition bereits Stunden nach der Schließung der Wahllokale von Wahlbetrug gesprochen hat. Was ist da konkret dran?
Ja, den Wahlbeobachtern der sozialdemokratischen Partei Azad hat man offenbar gestern Sonntag vielerorts den Zugang zu den Wahllokalen des Landes verwehrt. Und dies deutet natürlich darauf hin, dass auch bei dieser Wahl wieder hinter den Kulissen gefälscht wurde. Aus Kasachstan ist zudem auch zu hören, dass gestern bei den Wahlen nach dem Vorbild Russlands gewisse Wählergruppen ihre Stimmen gleich mehrmals abgeben konnten.
Heißt das, auch nach den Parlamentswahlen bleibt in Kasachstan alles beim Alten?
Ja, das war letztlich auch das Ziel dieser eigentlich völlig grundlos vorgezogenen Parlamentsneuwahl. Das Regime Nazarbayev fürchtet sich nämlich vor einem arabischen Frühling und versuchte deshalb bereits vor einem Jahr im vergangenen April bei vorgezogenen Präsidentschaftswahlen die politischen Verhältnisse im Land für die nächsten paar Jahre möglichst in seinem Sinn zu zementieren. Zwar ist gestern die Wahlbeteiligung in den großen kasachischen Städten des Landes in Astana und in Almaty vergleichsweise flau ausgefallen, was auf einen gewissen Widerstand jedenfalls der urbanen kasachischen Bevölkerung hinweisen mag. Trotzdem, Kasachstan wird nun bis auf Weiteres nach wie vor vom Familienclan und den Günstlingen der Familie Nazarbayev bestimmt. Andere haben in Kasachstan kaum was zu sagen.
Besten Dank, Peter Gisling in Moskau. In den Schweizer Spitälern und Heimen mangelt es an Pflegepersonal. Immer mehr Einheimische kehren dem Gesundheitswesen den Rücken. Hilfe soll jetzt aus den Philippinen kommen oder auch aus anderen fernöstlichen Ländern. Asiatische Pflegerinnen, eine gute Idee, finden viele. Aber lange nicht alle. Das Netzwerk Medicus Mundi warnt davor, den Schweizer Personalmangel mit Personal aus Schwellen- und Drittweltländern decken zu wollen. Pascal Krauthammer berichtet.
Bis in 10 Jahren könnten hierzulande Zehntausende von Pflegerinnen und Pfleger fehlen. Bis anhin profitierte das Schweizer Gesundheitswesen zwar vom Freizügigkeitsabkommen mit der EU, doch FDP-Nationalrätin Doris Fiala, die einem runden Tisch zur Migrationspolitik vorsteht, warnt davor, sich zu stark auf dieses Pflegepersonal, vor allem aus Deutschland und Frankreich, zu verlassen.
Weil diese Länder die gleichen Probleme aufweisen betreffend Überalterung wie die Schweiz. Und so hat sich dann eben besonders das DEZO mit Sonderbotschafter Eduard Gnesa umgeschaut und ist bei den Philippinen fündig geworden.
Gerade dort gäbe es Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Schweiz. Über ein Stagiaire-Abkommen ist es heute schon möglich, philippinische Pflegekräfte in die Schweiz zu holen. In Zukunft könnte die Politik aber ein größeres Kontingent zulassen, sollte es zu einem Pflegenotstand kommen. Diese Pläne bereiten dem Netzwerk Medicus Mundi Sorgen. Dieser Zusammenschluss von 42 Organisationen aus dem Gesundheitsbereich verlangt, dass die Schweiz nicht aktiv aus Ländern rekrutiere, die ebenfalls im Gesundheitswesen unter Personalmangel leiden. Martin Leschon vom Netzwerk Medicus Mundi.
Die Philippinen haben in den Jahren zwischen 2002 und 2007 rund 1000 Spitäler schließen müssen wegen Gesundheitspersonalmangel. Also wir werden auch im Interesse der philippinischen Bevölkerung darauf hinweisen, das ist nicht einfach gut, wenn wir dort die Leute herholen.
Medicus Mundi weist heute in einer größeren Kampagne auf den Kodex der Weltgesundheitsorganisation WHO hin. Dieser Kodex verlange,
dass jedes Land seinen Bedarf selber deckt. Und hier können wir mehr machen, in die Ausbildung in der Schweiz investieren, in die Qualität der Arbeitsplätze, damit tatsächlich auch unser eigenes Personal, das wir hier auch ausbilden, weiterhin auf ihren Arbeitsplätzen bleiben und nicht, weil die Qualität so schlecht ist, die Arbeitsumstände so schlecht ist, nach wenigen Jahren selber aus dem Gesundheitsbereich wieder rausgehen, um in anderen Bereichen zu arbeiten.
Den Schweizer Pflegeberuf stärken will auch Migrationspolitikerin Doris Fiala. Die fernöstlichen Arbeitskräfte will sie trotzdem nicht aus den Augen verlieren.
Diese kritische Stimme nehme ich zwar ernst, aber in einer Güterabwägung geht es darum, dass wir unsere außerordentlichen Herausforderungen anpacken und nicht nur irgendwie romantisch und blauäugig die Augen verschließen.
Je älter die Bevölkerung werde, desto stärker werde auch der Ruf nach zusätzlichem ausländischem Pflegepersonal, ist Fiala überzeugt.
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona nimmt heute den Zigarettenmafia-Prozess wieder auf. Es geht um die unvorstellbar große Zahl von 215 Millionen Stangen Zigaretten. Auf Lastwagen verladen ergebe das eine Kolonne von Basel bis Chiasso. Bei der Erstauflage des Prozesses wurden 7 von 9 Beschuldigten freigesprochen. Alexander Grass.
Die Faktenlage ist unbestritten. Tausende Lastwagenladungen unversteuerter Zigaretten wurden aufgekauft, von der Schweiz nach Montenegro transportiert und von dort auf dem Seeweg nach Italien geschmuggelt. Das alles geschah in den Jahren 1994 bis 2000. Es ging um ein Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar. Drehscheibe des raffiniert durchorganisierten Geschäfts war der Finanzplatz Tessin. Hauptangeklagter ist ein ehemaliger Wechselstubenbesitzer in Chiasso. Und so standen die 9 Angeklagten im Jahr 2009 wegen Geldwäscherei und Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen Organisation vor dem Bundesstrafgericht. Denn profitiert hätten Mafia-Organisationen in Italien. Das war die Überzeugung der Bundesanwaltschaft. Das Bundesstrafgericht urteilte anders. Die Angeklagten hätten auf eigene Rechnung gehandelt, seien nicht Teile einer kriminellen Organisation gewesen. 7 von 9 Beschuldigten wurden also freigesprochen. Die Bundesanwaltschaft rekurrierte, das Bundesgericht kassierte das Urteil aus Bellinzona. Und so findet jetzt in Bellinzona eine Neuauflage des Prozesses statt. In einer vorgezogenen Zeugeneinvernahme am Freitag erklärte der frühere Tessiner Staatsanwalt Paolo Bernasconi, es sei bestens bekannt, dass Tabakschmuggel, Drogenhandel und die Mafia-Organisationen zusammenhingen. Heute Nachmittag soll die ehemalige Bundesanwältin Carla Del Ponte in den Zeugenstand treten.
Das war ein Bericht von Alexander Grass und das waren die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Matthias Heim, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.